Gemeinde, liebe Freunde und Gäste, wenn ich gleich am Ausgang stehe und ihr tatsächlich das Bedürfnis habt, nach Möbeln zu fragen, dann möchte ich jetzt schon darauf hinweisen, in Anwesenheit von Prüfern der Kirche, dass ich in einen Interessenkonflikt damit kommen kann. Ja, also das war so ein kleines Blitzlicht zu meinem privaten Leben, vorgestellt wurde ich schon und ich freue mich, heute hier zu sein. Wie gesagt, es ist schon einige Zeit ins Land gegangen, dass ich das letzte Mal hier war, nun in meiner Funktion als Vorsteher. Und das Schöne an der Aufgabe ist, die ich im Moment einnehme, dass ich fast jeden Sabbat so eine Art Premiere erlebe, immer eine neue Gemeinde kennenlerne. Und das ist wirklich etwas Schönes. Das hat auch etwas Überraschendes, weil doch eine nicht geahnte Vielfalt vorhanden ist hier im Norddeutschen Verband. Und ich denke, das ist gut so und damit lässt sich auch gut leben. Aber das ist eben auch die viel zitierte Herausforderung, mit dieser Vielfalt auch umzugehen und sie auch als Kirche wirklich zu bejahen. Die Passionszeit, sie beginnt am Aschermittwoch. Es ist die Zeit, wo sich die Kirche, und wir reden ja gerade aktuell auch über bestimmte Traditionen, kirchlichen Festen, das war ja heute auch so ein Stück Thema in unseren Bibelgesprächen. Wir reden also auch über das, was Kirche ausmacht, was sie feiert und woran sie sich jedes Mal auch erinnert. Die Kirche erinnert sich also 7 Wochen lang an den Leidensweg Jesu. Und es ist auch eine Zeit, in der wir persönlich nachspüren können, was denn damals passiert ist. Die dunkle Seite der Passionszeit ein Stück genauer zu beleuchten, sie auch zuzulassen in unserem Leben, diese dunkle Zeit auch bewusst als eine eben nicht helle und freudige Zeit wahrzunehmen, aber auch die Verheißung zu sehen und zu erblicken, das im Leiden auch durchaus vorhanden ist, und auch das zeigt die Passionszeit und die Passionsgeschichte, dass eben durch Leiden und durch das, was damals passiert ist, neues Leben hervorbrechen kann, neues wachsen kann. Und in der Predigt geht es heute darum, dass wir nur einen kleinen Ausschnitt aus dieser gesamten Passionszeit betrachten wollen. Betrachten wollen, indem wir unseren Blick zunächst einmal auf zwei Personen konzentrieren, unseren Blick auf Petrus und Judas wenden, um herauszufinden, ja, was zeichnet diese Person aus, wo haben sie Gemeinsamkeiten, wo gehen sie wirklich auch vollkommen auseinander und ist das, was wir an diesen Personen entdecken, etwas, was wir eben auch bei uns feststellen können und auch bei uns schon wahrgenommen haben. Passionszeit, das ist eine Zeit, in der Menschen in Krisen kommen, ist eine Krisenzeit, wo sich eben vieles zuspitzt, wo Dinge auf der Kippe stehen, zum Guten oder eben auch zum Schlechten hin sich entwickeln können. Das heißt, wenn Menschen in Krisen geraten, und davon berichtet die Passionsgeschichte, dann haben sie eine Geschichte. Dann fällt das nicht einfach so vom Himmel, sondern da hat das eine Geschichte. Und es ist interessant zu sehen, wie Petrus und Judas, wenn wir unseren Blick auf sie werfen, wie ihre Geschichte aussieht oder wie sie aussehen mag. Aber nicht nur, wie ihre Geschichte aussieht, sondern wie auch die Geschichte Jesu aussieht. Und vor allen Dingen auch, wie unsere Geschichte aussieht. Denn wir reden heute immer auch über uns und denken gleichzeitig auch immer über uns nach, wenn wir über diese Person Petrus und Judas nachdenken und natürlich dann auch über Jesus. Ich beginne mit einem Text aus Matthäus 26 und hier lese ich ab Vers 47 bis 50. Matthäus Kapitel 26, die Verse 47 bis 50. Und als er noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stangen von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. Und der Verräter hatte ihn ein Zeichen genannt und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den ergreift. Und alsbald trat er zu Jesus und sprach: Sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund, dazu bist du gekommen? Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Schlag mit mir einen weiteren Text auf. Lukas Kapitel 22 und hier ab Vers 54 bis 60. Lukas Kapitel 22 ab Vers 54. Sie ergriffen ihn aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des hohen Priesters. Petrus aber folgte von ferne. Da zündeten sie ein Feuer an, mitten im Hof, und setzten sich zusammen, und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd am Feuer sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit ihm. Er aber leugnete und sprach: Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach: Du bist auch einer von denen. Petrus aber sprach: Mensch, ich bin's nicht. Und nach einer Weile, etwa nach einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser war auch mit ihm, denn er ist ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Würdet ihr eurem Kind den Namen Peter geben? Und wenn ja, warum? Warum würdet ihr euer Kind Peter nennen? Andere Frage: Könntet ihr euch vorstellen, ein Kind kommt auf die Welt, ihr haltet es im Arm, würdet ihr es Judas nennen? Wenn nein, warum nicht? Was spricht dagegen? Petrus und Judas, das sind die beiden Gestalten, die heute im Mittelpunkt stehen. Und natürlich bleibt Jesus in der Passion immer die zentrale Gestalt, das ist keine Frage. Auch auf ihn geht unser Blick. Und natürlich, ich habe es eben schon gesagt, steht noch eine andere Person im Mittelpunkt. Das bist du. Das bist du heute Morgen. Du entscheidest, wie sich die Geschichte dieser beiden Personen, Petrus und Judas, und natürlich auch Jesus, die Person von Jesus, wie diese zwei, drei Personen deine persönliche Lebensgeschichte kreuzen. Petrus und Judas. Beide sind Verräter. Wir können das nachlesen in den einschlägigen Texten, die vielen oder den meisten von uns bekannt sind. Es sind, um es brutal zu sagen, üble Gesellen, in die der Satan gefahren ist, so überliefert es Lukas, die ihren Herrn falsch beraten wollten. Als Jesus sagte, dass er viel leiden müsste, und Petrus sagte: Das widerfahre dir nur nicht, sprach Jesus zu Petrus, dass der Satan in ihn gefahren sei und dass er sich von ihm entfernen sollte. Es sind beides Personen, die ihren Herrn im Stich gelassen haben, die einfach einschliefen, als er wirklich Hilfe brauchte oder als es ihm wichtig war, dass Personen um ihn herum sind. Da fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu. Beide hatten eine große Klappe riskiert. Und wenn ich mit dir sterben müsste, Jesus, wenn ich mit dir in den Tod gehen müsste, ich werde dich nie verraten, Ich schwör's, Hand aufs Herz. Oder die mit viel Pathos Jesus umarmen, wir haben es eben gelesen, einen Kuss geben und ihn gleichzeitig damit ans Messer liefern. Danach wird eben nur noch verhört, gespuckt, gequält, gefoltert, geschrien und elendig krepiert. Petrus und Judas. Und Jesus, die zentrale Gestalt im Passionsgeschehen. Damit haben wir die beiden Personen gezeichnet, im Schnelldurchgang. Wahrscheinlich auch so ein wenig unsere Gefühle durcheinander gebracht beim Lesen dieser Texte, beim Vergegenwärtigen dessen, was eigentlich mit diesen Personen alles in Gang gekommen ist, was sie gemacht haben. Gefühle und Fragen, die sich vielleicht eben auch so äußern können. Wer von den beiden ist mir sympathischer? Wer hatte die größere Krise durchlebt? Petrus oder doch Judas? Wer hatte mehr Liebe für Jesus gehabt von den beiden? Was denkt ihr? Judas? Petrus? Warum sagt Jesus zu Petrus: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre? Ist toll, wenn ich auf der Gebetsliste Jesu stehe. Und wie ist es einzuordnen, wenn er zu Judas sagt: Was du tust, das tue bald. Ich bleibe noch ein Stück bei Jesus, der in Johannes Kapitel 15 sagt: Größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde. Größere Liebe kann niemand haben. Das sagt Jesus in Johannes Kapitel 15. Könnte man von Judas sagen: Eine größere Last kann kein Mensch einem anderen auferlegen, als dass er ihn bittet, sein Henker zu sein. Was du tust, Judas, das tue bald. Judas, eine wirklich tragische Gestalt, die zu einer dunklen Figur wird, die regelrecht eingeschwärzt wird, er nimmt satanische Züge an. Er ist der Sündenbock, der für alles Schlechte der Welt steht. Der muss für alles herhalten. Ich glaube, das sagt nicht besonders viel darüber aus, wie Judas wirklich war, als vielmehr etwas über die Fähigkeit des Menschen, eben auch Dinge zu verdrängen, von sich wegzuverdrängen, um sie eben auch auf Judas zu legen. Auch das kennen wir. Da ist jemand, der für das Böse schlechthin steht. Und da ist es gut, eben auch auf dieser Person alles abladen zu können. An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Ist euch schon mal eingefallen oder aufgefallen, dass im Neuen Testament, in den Evangelien, nur wirklich drei Jünger Jesu so wirklich auch beschrieben werden? Drei Typen wirklich uns auch näher gebracht werden. Johannes, der Lieblingsjünger Jesu, der Sanfte. Ein Charakter, der noch keine unverwechselbaren Züge aufweist. Er ist zunächst einfach nur da und bewegt sich in der näheren Umgebung Jesu. Judas, von dem wird berichtet, dass er den Beutel hat, er verwaltet das Geld, wahrscheinlich kann er gut rechnen, er ist der Logistiker, würden wir heute sagen, wahrscheinlich in viele Planungen der 12 einbezogen. Und so einer kann schnell unter Generalverdacht gestellt werden, weil der managt alles, der hat den Überblick. Der wird wahrscheinlich in verschiedene Dinge auch mit einbezogen. Auf den kommt schnell der Blick, weil er eben alles plant. Petrus, die dritte Person, das ist so die leidenschaftliche Figur. Immer vorneweg, redet schneller, als er denken kann, hat aber geniale Erkenntnisse, wo Jesus sagt: Nee, Fleisch und Blut haben das nicht offen, dir das nicht offenbart. Das kommt direkt von Gott. Er ist wegen seiner vielen Gefühle sehr empfänglich für die unterschiedlichsten Bedrohungen, die sich einem stellen können. Petrus, Johannes und Judas, das sind diese drei Personen. Kann man Petrus wirklich böse sein? In all den Situationen, die er mit Jesus und den Jüngern erlebt hat, hat er auch immer wieder die Kurve gekriegt. Er hat sich immer wieder hingebogen. Er ist immer wieder auf die Füße gefallen, auch im Passionsgeschehen. Petrus, das ist ein Mensch, der Vertrauen investiert. Der sagt, auf dein Wort hin, Jesus, auf dein Wort hin. Wenn du das sagst, dann werfe ich die Netze aus, dann mache ich das. Ich glaube dir. Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen, auf dem Wasser. Ich mache das, ich steige aus dem Boot. Jesus, wenn du sagst, komm zu mir, Petrus, dann gehe ich los. Und das ist nicht einfach nur so ein blinder Kadavergehorsam, sondern man spürt Petrus wirklich ab, ja, der hat ein ganz tiefes Vertrauen zu Jesus. Oder wir lesen die Geschichte aus der Apostelgeschichte, Petrus und der Hauptmann Cornelius. Petrus, eine Person, die zunächst sagt, nee, das kommt mir nicht in den Sinn, das mache ich nicht, ich bin Jude. Das geht über das hinaus, was ich mir vorstellen kann, was mein Gewissen mir sagt. Aber dann geht er Schritt für Schritt und bricht mit allen Traditionen und etwas Neues bahnt sich Weg. Das ist Petrus. Und ich glaube, Petrus spiegelt eine Menge von dem, was wir sind oder was wir auch gerne sein mögen. Diese Leidenschaft für seinen Herrn. Möchtest du auch so denken und so handeln und so tief glauben wie Petrus? Auf dein Wort hin werfe ich die Netze aus. Oder ich marschiere übers Wasser. Das mache ich. So ein Glauben wie Petrus zu haben. Er denkt so unverkrampft bodenständig. Er sagt, Mensch, hier ist es doch toll, Jesus, lass uns Hütten bauen. Ja, machen wir. Ja, und der hätte sofort Hammer und Säge genommen und hätte sich hier niedergelassen. Petrus. Jemand, der wirklich anpackt. Er geht Wagnisse des Glaubens ein. Er verspricht, auch das kennen wir von ihm natürlich, er verspricht, was er dann doch nicht hält. Er ist todunglücklich über sich selbst und Hand aufs Herz, das kennen wir von uns auch. Dass es Situationen gibt, wo dann so der Absturz ziemlich nah bevorsteht. Oder wo wir manchmal nach Hause kommen und denken, also diesen Tag, nee, das war überhaupt nichts. Das kannst du total vergessen. Wo er aber auch erlebt, dass seine Hoffnungen für die Zukunft augenscheinlich durchkreuzt werden. Wo er auch so vor einer Wand steht und merkt, ach, das bringt doch nichts. Petrus eben. Das kennen wir aus unserem Leben. Da gibt es vieles zu berichten, das auf der gleichen Wellenlänge schwingt. Petrus, ja, das sind wir. Da erkennen wir uns wieder. Wie sollen wir über Judas berichten oder von ihm erzählen? Könnten wir das ähnlich tun? Ich glaube, über Judas zu berichten, das ginge anders. Trotzdem sind sein Leben, sein Verhalten, unserem Denken und auch unserem Handeln nicht unbekannt. Ich glaube, auch da gibt es auch Kreuzungen mit unserem Leben. Natürlich, auch er ist in die Nachfolge Jesu gerufen. Auch er ist von Jesus geliebt. Auch in ihn hat Jesus investiert. Er ist der kühle Kopf, vielleicht ein Stratege, der sich einer Idee wirklich auch hingeben kann, der sich so richtig auch festbeißen kann und sagt, ja, das will ich tun. Genau so, wie Jesus lebt, was er verkündet, was er sagt, da stehe ich dahinter. Einer, der gebildet ist, der rechnen und verhandeln kann, der den Glauben auch reflektiert wahrscheinlich, der vielleicht auch nicht immer mit allem einverstanden war. Jemand, der sich auf so eine bunte und schräge Gruppe, wie die Jünger es waren, einlässt und das über Jahre hinweg. Wir haben hier unterschiedliche Typen, das heißt, die reagieren auch anders. Und da treffen wir uns wieder. Also, Judas lässt sich über Jahre hinweg auf Jesus ein. Mit den Jüngern gemeinsam marschiert er Jahre über Jahre durchs Land. Aber es passiert nichts. Okay, es werden Kranke gesund. Es gibt auch das ein oder andere tolle Wunder zu berichten. Auch da, wo Jesus sich mit den Schriftgelehrten mit den Pharisäern tolle Wortgefechte liefert und es ihnen so richtig zeigt. Aber passiert wirklich das, was Judas auch innerlich gehofft und erwartet hat? Wir leben in unserer Welt, wir leben gleichzeitig mit Jesus und wir stehen in unserem Leben sehr oft in der Spannung, immer diesen Abgleich hinzubekommen zwischen dem, was Jesus gerne möchte, was er für unser Leben vorgesehen hat, für dein persönliches Leben, für das Leben der Gemeinde, für das Leben unserer Kirche insgesamt. Und dieser Abgleich, gelingt uns der immer? Oder gibt es da eben auch Situationen, wo wir so wahnsinnig ungeduldig werden? Wo wir so viele Fragen haben, dass wir bei Weitem nicht die Antworten sehen, die wir für diese Fragen eben auch benötigen? Da wird eine Zerrissenheit auch sichtbar. Und mit dieser Zerrissenheit ist eben nicht gut leben. Passionsgeschehen, das sagen mir hier diese Begebenheiten, verdichtet in diesen Personen von Petrus und Judas. Passionsgeschehen ist eben auch Krisengeschehen. Hier werden uns allesamt Menschen in einer Krise vorgestellt. Auch Jesus. Es geht also um diese Zerrissenheit. Das, was wir so widersprüchlich in uns erleben. Zweifel und Angst, Gleichgültigkeit, Trägheit, Lieblosigkeit, weil ich einfach mal nur wütend sein möchte. Träume und Hoffnungen platzen wie Seifenblasen. Ich habe mir so viel anders vorgestellt. Mich so engagiert im Arbeitskreis und so viel gemacht und gehofft. Und dann werde ich links liegen gelassen und das kommt ganz anders. Meine Gemeinde habe ich mir vollkommen anders vorgestellt. Und trotz investierten Glaubens bin ich innerlich ausgedörrt und leer. Passionsgeschehen ist eben auch Krisengeschehen. Und ist es da nicht allzu verständlich, dass sich Jesus, mein Heiland, dann eben auch mal endlich offenbaren und zeigen soll? Dann wünsche ich mir genau das, was sich bei Petrus und Judas eben auch aufgestaut hat, dass sich da endlich mal etwas zeigt, dass eine mächtige Wirkung ausgeht. Steckt das hinter dem Verhalten von Judas, dass er sagt, das kann doch jetzt nicht einfach hier nur so weitergehen? Glauben wir wirklich, dass ein Heuchler, dass er, Judas, einfach nur so ein Heuchler und Ehrgeizling war? Wie wir uns das selber und alle anderen uns manchmal weismachen wollen. Nicht Judas war es, der um irgendwelche Posten gebuhlt hat. Da lesen wir von Jakobus und Johannes und mehrfach wird das berichtet, wie sie eben mit den Hufen scharren und sagen, ja, Jesus, wenn du in dein Reich kommst, dürfen wir dann neben dir sitzen. Ja? Oder kriegen wir einen besonderen Posten? Nicht Judas. Jakobus und Johannes sind da vorne weg. Glauben wir wirklich, dass er von schnöder Gewinnsucht getrieben war, ein Sklave des Geldes war? Ich sag euch, 3 Jahre mit Analphabeten zusammen zu sein, das ist nicht so eine tolle Jobbeschreibung. Dann noch mit einem Zimmermann leben. Ich glaube, man kann auch schneller an Geld kommen. 30 Silberlinge, was für ein lächerlicher Sklavenlohn. Glauben wir wirklich, es war nur die pure Gewinnsucht des Judas? Glauben wir wirklich, er war ein Neider und Hasser? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass Judas mit Überzeugung und Ehrlichkeit ein Weggefährte Jesu war, wie die anderen Jünger auch. Aber es erfolgt eine innere Wandlung aufgrund einer tiefen Enttäuschung, ausgelöst durch verschiedene Erwartungen, die er in sich trug und Vorstellungen. Und diese Enttäuschung musste umso akuter werden, da sich die Situation in Jerusalem mehr und mehr zuspitzte und alles dann auf eine Katastrophe zusteuerte. Was liegt dann also näher in solch einer Situation, ja, Jesus durch eine Art Scheinverrat dazu zu bringen, dahin zu bringen, sich endlich als den Herrn der Welt auszuweisen? Und wie ausweichend hat sich Jesus verhalten, als Johannes der Täufer hingerichtet wurde? Vielleicht mag das bei Judas auch nochmal so mitgeschwungen haben, ja? Da kommen die Jünger zu Jesus und sagen, meine Güte, Johannes ist eingekerkert im Gefängnis und Jesus, das können wir nachlesen, mehr oder weniger zuckt er mit den Schultern und sagt, Ich habe Zeit. Geht ihr hin und besucht ihn. Und vielleicht hat Judas nur den Kopf geschüttelt und hat gesagt, wie kann Jesus nur sich so verhalten? Da ist einer, der hat ihm den ganzen Weg bereitet, der riskiert sein Leben für Jesus und Jesus sagt, na und, geht ihr ihn besuchen? Außer einem Lob war wohl für Johannes nichts drin, für Johannes den Täufer. Keine Gegenwehr von Jesus, nichts. Sollte das wirklich der Befreier sein? Sollte das der Befreier Israels sein? Ich kann mir vorstellen, wie es im Kopf von Judas gerattert haben mag. Wie er gelebt hat, wie er immer wieder versucht hat, das zu reflektieren, was er die 3 Jahre mit Jesus erlebt hat. Wie die Gedanken eben reißaus nahmen und sich in alle Richtungen davon eilten. So kann es in Menschen zugehen. In unserem Glauben und in unserem Leben kann es eben auch zu dramatischen Zuspitzungen kommen. Und wie das bei dir konkret aussieht, weiß vielleicht nur du. Nur du ganz allein. Vielleicht noch ein paar gute Freunde. Judas wendet sich innerlich und äußerlich von Jesus ab. Und wir brauchen auch nichts schön zu reden. Wir brauchen Judas auch nicht im Nachhinein so als eine hehre Lichtgestalt erscheinen zu lassen. Es gibt so etwas, dass sich Menschen tatsächlich dann auch von Jesus entfernen. Dass da eine innere Emigration stattfindet. Sein Verhalten unterscheidet sich qualitativ von dem Davonlaufen und von dem Versagen der Jünger. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob jemand einfach nur sagt, wie Petrus, nee, den kenne ich nicht, oder ob jemand wirklich ganz gezielt, kühl kalkuliert, einen Verrat auch inszeniert. In diesen Krisenzeiten des Lebens, an diesen Kreuzungen müssen wir eine Entscheidung treffen. Wir sprechen von Krisenzeiten. In Krisenzeiten, da gilt es, Entscheidungen zu treffen. Nichts und niemand kann uns das abnehmen. Dafür bist du vor Gott gestellt. Dafür hast du deinen freien Willen. Dafür hast du dein Gewissen. Was du tust, sagt Jesus, das tue bald. Mit anderen Worten, gedolmetscht heißt das, Judas, entscheide dich. Entscheide dich. Es kommt auf dich an. Und diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Ich nicht und auch nicht die 12, die mit dir hier am Tisch sitzen. Was du tust, das tue bald. Judas hat 3 Jahre mit Jesus zusammengelebt. Und beim Passamahl spricht Jesus von Verrat und Verräter. Es ist, man könnte sagen, eine Art letzter Warnschuss. Ein letzter Warnschuss für Judas auch gewesen. Und wieder einmal bringt es die Bibel und die Schrift in einem kurzen Satz genial auf den Punkt. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht. Es bahnt sich eben diese dunkle und schwere Zeit an. Judas nimmt die Sache selbst in die Hand und der Verrat besteht darin, Jesus unter Druck zu setzen. Jesus, handle so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin jetzt derjenige, der das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Ich bin es und nicht mehr Jesus. Ich kann Gott nicht in Zugzwang bringen. Das zeigt mir die Geschichte von Judas. Ich kann Gott nicht unter Druck setzen. Ich nehme als Mensch immer eine andere Perspektive ein. Kannst du das für dein Leben so sagen und auch für dein Leben so hinnehmen? Es ist schwer. Es ist schwer, wenn wir in Krisenzeiten sind. Aber ich kann Gott nicht unter Zugzwang setzen. Umarmen und küssen und dann doch den eigenen Weg gehen. Diese Geste offenbart die ganze Zerrissenheit. Da Judas heute nicht unter uns ist, stelle ich dir diese Frage. Kannst du bei Jesus bleiben, trotz vieler Fragen und Brüche? Kannst du bei deiner Familie bleiben? Kannst du bei deinen Freunden bleiben? Kannst du bei deiner Gemeinde bleiben, bei deiner Kirche bleiben? Trotz vieler Fragen und Krisen und Ärger, kannst du letzten Endes bei Gott bleiben? Es ist tatsächlich so, wie Jesus gesagt hat. Ja, wir müssen uns entscheiden. Was du tust, das tue bald. Entscheide dich. Es ist auch so, dass wir Fehler machen, wie Petrus und Judas sie gemacht haben. Matthäus 27. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn. Er brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und Ältesten zurück und sprach: Ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da, sieh du zu. Das heißt, komm mit dir selber klar. Lass uns in Frieden, das ist deine Sache. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und ging fort und erhängte sich. Das ist das Problem. Judas gerät an die falschen Leute. Da, sieh du zu. Damit haben wir nichts zu tun. Das ist deine Sache. Sieh zu, wie du damit klarkommst. Du hast dir die Suppe eingebrockt, jetzt löffel sie auch aus. Seine Erwartungen und Vorstellungen an das Leben zerbrechen und sie zersplittern geradezu. Und was bleibt übrig? Judas bleibt allein übrig, alleine mit seiner Schuld. Alleine mit seiner Schuld übrig zu bleiben. Da warf er das Geld in den Tempel und erhängte sich. In dieser Situation muss er sich Lichtjahre von Jesus entfernt gefühlt haben. Es ist dann die einsame und tiefe Verzweiflung, die ihn in den Tod treibt. Und zugespitzt wird in der Person Judas all diese Zerrissenheit und ja, das Dilemma der Schuld hier aufgezeigt. Menschen, die mit ihrer Schuld alleine sind und keinen Ausweg mehr wissen. Lukas überliefert uns in Kapitel 22, Vers 62 Folgendes. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Es ist ein Mann am Ende angelangt, Trauer und tiefe Betroffenheit über Schuld und Versagen. Ja, auch das ist vorhanden. Jemand, der innerlich zusammenbricht, weil er erkennt, was er auch getan hat, indem er Jesus verleugnet hat. Und wenn wir diese Person hier nachzeichnen oder nachgezeichnet haben, Judas auf der einen und Petrus auf der anderen Seite und mittendrin auch Jesus, wie er sich Judas gegenüber verhält, wie er ihn mahnt, wie er einen Schuss vor dem Bug verpasst, dann haben wir uns dabei selber entdeckt, in unseren Träumen und Wünschen an das Leben, in Krisen zu geraten, weil Glaube und Gottesbild sich an unserer Wirklichkeit reiben und eine Spannung erzeugt. Wir haben uns selber entdeckt in der Erkenntnis, Entscheidungen treffen zu müssen, salopp gesprochen. Wir dürfen nicht immer unser ganzes Leben rumeiern, es geht nicht. Wir haben uns selber entdeckt auch in der Versuchung, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Jesu Willen zu ignorieren. Aber in all dem ist Jesus da. Weil das Leben so ist, wie es ist, deshalb lebt Jesus mit den Jüngern. Er lebt und leidet und stirbt für die Jünger und natürlich auch für uns. Und in der schwersten Krise, Stichwort Gethsemane, bleibt Jesus Gott treu, indem er sagt, dein Wille geschehe. Er entscheidet sich für das Kreuz und damit entscheidet sich Jesus für Gnade, für Vergebung und für Versöhnung. Und er entscheidet sich klar, das, was er von Judas gefordert hat, auch was er von Petrus immer gefordert hat, Das fordert Jesus auch von sich selbst. Und er steht dazu. Und er ist dann ans Kreuz gegangen. Damit dürfen wir in unseren Krisen zu Jesus kommen. Selbst bei den schwersten Fehlern und Lügen, selbst bei den schwersten Selbsttäuschungen und Verletzungen, die wir verursacht haben oder wo wir selber auch Opfer geworden sind. Wir dürfen zu Jesus kommen, weil Jesus sich entschieden hat. In der Krise für das Kreuz. Denke nicht, du kannst dich vor wichtigen Entscheidungen drücken. Denke nicht, dass du keine Fehler machst oder machen darfst. Denke niemals, wie das Judas getan hat, dass bei Jesus keine Vergebung mehr ist. Das heißt, der Weg zum Kreuz ist immer frei. Das ist die Nachricht von Ostern. Und deshalb ist es gut, einmal innezuhalten, wenn es Wegkreuzungen in unserem Leben gibt. Innezuhalten, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Und dann wohl überlegt, mit Jesus die Entscheidung zu treffen, ja Jesus, ich folge dir nach. Ich lebe mit dir. Ich bekenne mich zu dir. Du bist ans Kreuz gegangen. Du hast für mich gelitten und du vergibst mir. Dir, Jesus, will ich folgen. Das ist die gute Nachricht. Amen.